Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Theaterarbeit muss nach der Pandemie innerhalb der Institution und auch für unser Publikum, ich sage nur Stichwort Publikumsschwund, in einer sich rasant verändernden, multiperspektivischen Gegenwart neu gedacht werden. Die Theater müssen Strategien für eine neue transnationale Zusammenarbeit finden. Und es müssen gerade im Sprechtheater Sprachbarrieren weiter abgebaut werden und Öffnungsprozesse sowohl für KünstlerInnen als auch für ein Publikum verschiedenster Herkünfte in Gang gesetzt werden.
Ja, neue Zugänge zum Theaterschaffen, so programmatisch eröffnete die künstlerische Leiterin Yvonne Büdenhölzer gestern Abend die 59. Ausgabe des Berliner Theatertreffens. Und um eine konkrete Möglichkeit, Barrieren abzubauen, geht's heute auch bei uns. Wir reden über Triggerwarnungen vor Theatervorstellungen. Außerdem schauen wir nach Bochum. Dort eröffnet an diesem Wochenende Fidena, eines der wichtigsten internationalen Festivals für Figuren- und Objekttheater. Diese Musik kommt von der Band Kites. The Beat is on Hold. Diese Inszenierung enthält Szenen, die manche ZuschauerInnen beunruhigend oder verstörend finden könnten. So ähnlich, meist noch ein bisschen konkreter, liest man es in letzter Zeit häufig beim Überfliegen von Spielplänen oder direkt in den Foyers der Theater. Dahinter steckt die sogenannte Triggerwarnung, die ZuschauerInnen vorab auf sensible Inhalte hinweisen soll. Früher war das zumindest am Theater nur in Ausnahmefällen üblich, heute wird großflächig gewarnt. Vor Sex- und Gewaltszenen, vor rassistischer Sprache oder auch vor besonders intensiven Geräusch- und Lichteffekten. Auch beim Berliner Theatertreffen, das gestern eröffnet wurde, sind gleich mehrere Produktionen mit einem solchen Warnhinweis gekennzeichnet. So zum Beispiel heute und morgen die Gastspiele von Ein Mann seiner Klasse vom Schauspiel Hannover, das selbst sehr offensiv mit seinen Triggerwarnungen umgeht. Und über diese Praxis sprechen will ich jetzt mit Hannes Oppermann. Er ist Dramaturg am Schauspiel Hannover. Hallo.
Hallo.
Herr Oppermann, Sie sind nicht der Dramaturg dieser Produktion, aber trotzdem, warum trägt die Hannoveraner Inszenierung von Ein Mann seiner Klasse eine Triggerwarnung?
Ja, wir nennen das eigentlich bei uns am Schauspiel Hannover gar nicht Triggerwarnung, sondern Inhaltshinweis. Und der Hintergrund ist der Anspruch unseres Publikums, eigentlich möglichst umfassend und genaue Informationen zur Inszenierung zu bekommen. Wir stellen ja beispielsweise auch Audioeinführungen online oder Vorab-Interviews. Alles mit dem Ziel, dass unser Publikum abschätzen kann, ob sie unser Programm interessiert. Mhm. Ich habe auch den Eindruck, dass das die Vorbereitung auf den Aufführungsbesuch erleichtert. Und nur noch wenige Menschen wollen sich ja so vollkommen überraschen lassen bei dem, was sie sehen.
Und warum ist es jetzt konkret bei Ein Mann seiner Klasse so, dass man da vor den Inhalten warnen muss oder zumindest darauf hinweisen muss, dass da was auf einen zukommt?
Also wir untersuchen eigentlich alle unsere Produktionen darauf, welche Themen, wie die Sprache ist, wie die szenischen Darstellungen sind und entscheiden dann meist zusammen mit der Kommunikation und der künstlerischen Leitung, ob ein Inhaltshinweis notwendig ist. Und bei Ein Mann seiner Klasse liegt das nahe aufgrund der Themen, die einschlägig sind. Also Depression spielt eine Rolle, häusliche Gewalt spielt eine Rolle. Das ist so wie, wenn ein Stück sich um Suizidgedanken drehen würde oder auch um Queerfeindlichkeit oder kolonialrassistische Sprache. Es gibt ja so bestimmte Themen, die einem eigentlich schon einen starken Hinweis darauf geben, dass die triggern können oder dass die problematisch sind. Und das war jetzt hier bei Ein Mann seiner Klasse auch der Fall. Das wird ja auch deutlich thematisiert in der Inszenierung.
Jetzt hatten Sie es gerade schon gesagt, Sie entscheiden dann zusammen mit der Kommunikationsabteilung zum Beispiel, ob eine bestimmte Inszenierung so eine Inhaltswarnung benötigt. Ich kann mir vorstellen, dass es da teilweise auch unterschiedliche Meinungen einfach gibt, weil vielleicht die Kommunikationsabteilung gerade es nun nicht so toll findet, dass vor einer Inszenierung quasi gewarnt wird. Kommt das vor und wie entscheidet man dann anhand welcher Kriterien? Also holen Sie sich dann vielleicht auch mal auswärtige Hilfe?
Ja, das kommt auch vor, dass wir uns externe Expertinnen dazu holen, dann meistens auch generell im Produktionsprozess, wenn man den Eindruck hat, da fehlen noch bestimmte Kompetenzen, die wir so im Produktionsteam nicht haben. Und ich kann aus Erfahrung sagen, dass unsere Kommunikationsabteilung, auch der Vertrieb oder unser Einlasspersonal eigentlich immer froh sind über so umfassende Informationen. Das erleichtert ihnen im Grunde massiv die Arbeit. Wir machen auch als Dramaturginnen vor jeder Premiere eine extra Einführung für das Einlasspersonal, damit die vorbereitet sind auf die Reaktion von Zuschauenden während einer Pause oder nach der Vorstellung. Die sind wie unsere Augen und Ohren für das Publikum und kriegen ja auch extrem viel mit. Also ich kann quasi sagen, dass unser Vertrieb, unsere Kommunikation ist eher als ein Surplus erlebt, dass man sehr gut kommuniziert und alle Fragen beantworten kann, die ja kommen, wenn Zuschauende beispielsweise anrufen und fragen, worum geht's da, ist das was für mich, kann ich da meine Kinder mitbringen, meine Enkel? Und dann können die halt gut Antwort geben.
Jetzt hatten Sie gerade auch schon einige von den Themen genannt, vor denen man vielleicht besser inhaltlich warnen sollte. Früher war es ja vor allen Dingen sowas wie das Stroboskoplicht, also das ja bekannt dafür ist, dass es epileptische Anfälle auslösen kann, wovor man regelmäßig an Theatern Warnhinweise sah. Heute gibt es eben diese ganzen inhaltlichen Warnungen, aber auch eben Warnungen vor so Effekten, die ja auch körperliches Unwohlsein auslösen können. Also zum Beispiel laute Musik, Nebel. Ich saß neulich in einer Inszenierung, da wurde davor gewarnt, dass es zwischendurch mal sehr dunkel wird im Saal. Wie behält man da den Überblick, wovor man warnen sollte? Und muss man nicht vielleicht auch sagen, alles können und alles wollen wir vielleicht auch gar nicht abdecken?
Ich sehe das eigentlich als unsere Aufgabe, Menschen in den Fokus zu nehmen, die vielleicht von struktureller Diskriminierung oder Rassismus betroffen waren oder sind. Menschen, die im Grunde außerhalb des normierten menschlichen Geistes oder Körpers sich befinden, die wollen wir ja häufig auch mit dem Theater natürlich erreichen. Und wenn man über die nachdenkt, dann kann man, finde ich, sehr, sehr gut auch die Themen oder die Eigenschaften, die so eine Inszenierung haben kann, herauskristallisieren und untersuchen daraufhin, ob man da hinweisen muss. Ich finde auch, dass diese Inhaltshinweise ja eben die Möglichkeit bieten, sehr, sehr gut informiert zu sein, um sich dann halt zu entscheiden, ne, ob ich etwas kaufe oder nicht kaufe. Und damit inflationär umzugehen, fände ich auch falsch. Ich finde es auch schwierig, Warnungen auszusprechen. Und viele Menschen, die zum Beispiel sich darüber beschweren, dass jetzt auch mit Inhaltshinweisen oder Triggerwarnungen gearbeitet wird, die haben meistens selbst nicht diese Erfahrungen gemacht. Die haben wahrscheinlich das Privileg, eben nicht mit psychischen Erkrankungen oder Rassismus oder Queerfeindlichkeit konfrontiert worden zu sein. Und wem die Lust am Schrecken und Unwohlsein durch so Inhaltshinweise vielleicht auch abhanden kommt, der ist vielleicht auch mit einem Horrorfilm besser bedient. Weil meine Erfahrung als Theaterbesucher ist, dass ich viel intensivere Erlebnisse auch hatte, wenn ich mich eben vorbereiten konnte. Und ich glaube, die Schreckmomente, die unangenehmen Erlebnisse gehen dadurch auch nicht weg. Die sind ganz anders verarbeitbar. Die bleiben vielleicht sogar viel nachhaltiger hängen, als wenn mir der Schreck in die Glieder fährt und ich dann eigentlich wie zumache.
Jetzt kritisieren ja viele an dem Begriff des Triggers, den Sie wahrscheinlich aus so ähnlichen Gründen auch nicht verwenden, dass er ja aus der Psychologie kommt und meint, dass dadurch mit einem bestimmten Reiz, eben diesem Trigger, ein einmal erlebtes Trauma in den betroffenen Personen wieder geweckt werden kann. Jetzt sagen aber manche, wenn alles Mögliche zum potenziellen Trigger einer Retraumatisierung gemacht wird, dann verlieren sowohl der Begriff des Triggers als auch das Trauma eben ihre Bedeutung. Und dass eben nicht gleich jedes unangenehme Erlebnis gleich ein Trauma sei. Ist da nicht irgendwie auch was dran?
Also dem würde ich total zustimmen. Man kann nicht sagen, dass jedes unangenehme Erlebnis gleich Traumata auslöst oder triggernd wirkt. Da muss man gut unterscheiden und sich auch informieren als Theater. Ich glaube, dass unangenehme Erfahrungen auch im Theatergenuss dazugehören können. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig zu unterscheiden, was sind so mögliche einschlägige Themen, die darauf hinweisen. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, Suizidgedanken. Also jede Zeitung, wenn sie über einen Suizid berichtet, setzt ans Ende des Artikels Hinweise, weil man einfach weiß, dass das Nachahmende anregt oder dass das für Personen auch schwierig sein kann. Und so ähnlich sehe ich das eigentlich. Und ich glaube auch, dass diese vermehrte Anwendung von Inhaltshinweisen oder Triggerwarnungen eher dafür spricht, dass wir uns viel mehr mit psychischen Erkrankungen zum Beispiel auseinandersetzen in einer Gesellschaft. Also ich würde das eher positiv umdeuten als etwas, wo es uns gelingt, offener zu sprechen, offener zu kommunizieren. Und ich glaube auch, dass die Zeit vorbei ist, wo man im Grunde masochistisch ins Theater geht, gar nichts weiß und sich dann so den Schrecken durch die Glieder fahren lässt. Das interessiert eigentlich immer weniger.
Das heißt aber eigentlich, das Theater als Ort, an dem man sich sozusagen bewusst unangenehmen Erfahrungen aussetzen kann, im Wissen darum, dass einem ja eigentlich gar nichts passieren kann, der wird in Ihrer Auslegung gar nicht unbedingt angegriffen dadurch, dass es diese Warnungen gibt, sondern tatsächlich kann es sogar sein, dass es das Erleben intensiviert?
Ich würde das genauso beschreiben. Ich finde, dass Inhaltshinweise oder auch Triggerwarnungen gar keine unangenehmen Erfahrungen verhindern. Das können sie ja auch gar nicht, weil man die nie so spezifisch ausdrücken kann, dass dann die Einzelperson weiß, was sie dann sieht auf der Bühne oder ob sie das überhaupt so wahrnimmt. Sie ermöglichen sogar vielmehr die Auseinandersetzung mit unangenehmen Realitäten oder drastischen Darstellungen. Mit einem Inhaltshinweis ist ja nicht gesagt, was passiert und wie das wirkt. Und ich glaube eben an diesen erwähnten nachhaltigeren Effekt, wenn man weiß, dass einen was erwarten kann, was unangenehm sein kann, weil man sich ja dann bewusst auch dafür entscheidet, sich das anzuschauen, ne? Also trotz der Triggerwarnung oder des Inhaltshinweis in die Vorstellung zu gehen. Ja. Also ich habe letztens sehr spannend nochmal gelesen über Lessing, der ja den Begriff des Schreckens weggenommen hat eigentlich von der aristotelischen Poetik und gesagt hat, Schrecken ist so Quatsch, die Leute sollen nicht erzogen werden durch Schrecken, sondern eigentlich den Begriff des empathischen Mitleids an die Stelle von Schrecken gesetzt hat. Und dann hat sich das bürgerliche Trauerspiel daraus entwickelt. Das ist mir viel näher eigentlich zu sagen. Es geht darum, Empathie auszulösen und nicht die Menschen in Furcht und Schrecken zu versetzen. Aber das ist natürlich jetzt auch eine ästhetische Kategorie oder eine Art und Weise, was für ein Theater man gerne machen möchte. Mein Eindruck ist vielleicht nochmal kurz und bündig, je mehr man weiß, je mehr man sich vorbereiten und einstellen kann, desto intensiver ist eigentlich das Theatererlebnis und auch die Reflexion darüber.
Welche Publikumsreaktionen erhalten Sie denn auf die Inhaltshinweise? Sind die Leute froh, dass sie mittlerweile im Theater nicht mehr überfallen werden?
Also aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass die Inhaltshinweise und das ganze Angebot an Vorabinformationen eigentlich sehr, sehr gut angenommen wird. Das Feedback, was ich dazu einsammle, ist durchweg positiv, weil es unser Publikum als Gegenüber ernst nimmt und das schätzen die Leute total.
Ja, und solange Triggerwarnungen tatsächlich oder auch Inhaltswarnungen tatsächlich eine Retraumatisierung verhindern, sind sie ja sicherlich zu irgendwas sowieso schon mal gut. Hannes Oppermann ist Dramaturg am Schauspiel Hannover, das heute und morgen mit der Inszenierung Ein Mann seiner Klasse beim Berliner Theatertreffen gastiert. Mit Warnung oder ohne Warnung sicherlich einen Besuch wert, Herr Oppermann. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, vielen Dank.
Figurentheater der Nationen. Fidena heißt das hierzulande wichtigste Festival für Puppen- und Objekttheater. 4 Jahre lang musste es pausieren. Nun gibt es wieder in Bochum und Umgebung internationale Spitzenproduktionen der Figurentheaterszene. Heute Abend ist die Eröffnung mit Pinocchio, Klammer auf, live, Klammer zu. Denn natürlich ist es kein normales Erzähltheater, was das Publikum hier erwartet. Stefan Keim gibt einen Vorgeschmack auf Pinocchio und andere Puppen bei der diesjährigen Ausgabe von Fidena.
Die Aufführung beginnt ganz entspannt. Kinder und Jugendliche treffen sich auf der Spielfläche. Dann rollen Menschen in Schutzanzügen Tische herein, OP-Tische. Die jungen Leute bekommen Masken aufgesetzt, darauf Augen geschminkt. Sie werden umgearbeitet zu Puppen. Bald sehen sie mit gelber Mütze und starrem Blick alle wie Pinocchio aus. Annette Dabbs, die Festivalleiterin der Fidena.
Wenn eben Kinder und Jugendliche dermaßen manipuliert werden und auch zu Dingen gemacht werden, zu Puppen gemacht werden, das sind natürlich auch sehr irritierende Momente, wo wir manchmal vielleicht sogar an den Missbrauch von Kindern und Jugendlichen denken.
Doch es läuft nicht so, wie es sich die Erwachsenen vorstellen. Die Pinocchios beginnen zu tanzen, ein gruseliges Ballett. Sie erobern sich ihrer Autonomie zurück, ziehen sich schließlich die Masken von den Gesichtern, werden wieder Menschen. Die Geschichte von Pinocchio handelt von der Sehnsucht einer beseelten Puppe, ein Junge zu werden. Im Stück von Alice Lalois geht es um mehr, um die Frage, wie wir mit unseren Kindern umgehen, welchen Zwängen sie unterworfen sind, wie sie funktionieren müssen. Eine beeindruckende und beängstigende Performance. Das Puppentheater hat in den vergangenen Jahren viel Aufmerksamkeit bekommen. Das liegt auch daran, dass Figuren keinen Kontaktbeschränkungen unterlagen. Auch während der Lockdowns durften sich Puppen auf der Bühne berühren, agierten oft stellvertretend für Schauspiel- und Gesangsensembles. Doch die Pandemie hat auch negative Folgen, berichtet Annette Dabbs.
Es gibt tatsächlich ein paar, die es nicht überlebt haben. Also kleine Gruppen, die wirklich aufgeben mussten und die irgendwie einen anderen Job angenommen haben, um Geld zu verdienen. Die Puppenspielszene ist eine prekäre Szene, da darf man sich nicht irren.
Die Fidena zeigt nun die kreative Kraft des Figurentheaters, oft mit immersiven Aufführungen. Der Kanadier Ronnie Burkett zum Beispiel verteilt seine Puppen an das Publikum, das dann mit ihnen spielen soll. Niemand weiß genau, was in seinem Stück Forget Me Not passieren wird.
Ja, es kommt ganz wesentlich darauf an, wie sich das Publikum auf diese Atmosphäre und auf das Spiel einlässt. Und wenn das Publikum bestimmte Angebote macht, wird er sie nicht ausschlagen. Und er macht auch Angebote und dann wird man sehen, wie jeder Einzelne damit umgehen mag.
Es gibt kein Video dieser Aufführung, nicht einmal Fotos. Es zählt nur, was am Abend selbst konkret passiert. Auch was in Dris Verhovens Installation Guilty Landscapes geschieht, wird nicht verraten. Nur so viel, ein Mensch geht allein in den Raum hinein. Es dauert knapp 10 Minuten und es wird spooky. Das Figurentheater präsentiert sich ästhetisch wie inhaltlich auf der Höhe der Zeit. Auch Genderfragen sind in der Szene ein heiß diskutiertes Thema, erzählt Annette Dabs.
Es geht ja ganz viel um Körperbilder. Dadurch, dass man sich die Figur ja baut, mit der man spielen will, ist natürlich immer die Diskussion, was ist das jetzt für eine Figur? Wenn ich jetzt zum Beispiel eine weibliche Figur baue, ich bin aber ein Mann, der sie manipuliert. Was ist das dann?
Ein besonders ungewöhnliches Projekt der Fidena ist die Stachanow-Bar, benannt nach einem Helden der Arbeit aus der Sowjetunion, der Arbeitsprozesse stark optimiert und die Produktivität enorm gesteigert hat. Stefanie Oberhoff und ihr Team besetzen dafür das Pumpenhaus neben der Bochumer Jahrhunderthalle.
Wir haben jetzt gerade die Türen geöffnet bekommen und das Auto steht vor der Tür und es kommen 6 Nähmaschinen hier rein, es kommen diverse Impulsschweißgeräte und andere Schweißgeräte, um Kunststoffe zu schweißen.
In der Stachanow-Bar wird also gearbeitet. Das Publikum kann mitmachen oder zuschauen oder sich mit den Puppenmacherinnen unterhalten. Es gibt Getränke, Musik. Mal live, mal legt jemand auf. Eine Mischung aus Werkstatt, Performance und Party. Stefanie Oberhoff, die mit dem Stück Punch Agathe vor und während der Pandemie einen internationalen Erfolg landete, hat ein Ziel.
Unser Traum ist es, animierbare Ballons, also Figuren am Himmel zu bauen. Wir haben jetzt schon gesehen, das ist alles gar nicht so einfach.
So ist die Fidena in diesem Jahr nicht nur ein Festival, um Figurentheater zu zeigen, sondern auch ein Ort, an dem neues Figurentheater entsteht.
Stefan Keim berichtete von den Vorbereitungen auf den Festivalstart von Fidena, Figurentheater der Nationen. Ab heute und bis zum 18. Mai ist die Welt des Puppen- und Objekttheaters zu Gast in Bochum, Hattingen und Recklinghausen.
Die geniale Stelle.
Der Schauspieler Leon Wieferich ist Ensemblemitglied am Jungen Theater Heidelberg und seine geniale Stelle, die brauchte ein wenig Anlaufzeit, aber dann zeigte sie bleibenden Effekt.
Meine geniale Stelle im Theater war 2017 am Yes in Stuttgart in der Inszenierung Entweder und von Hanna Biedermann. Mit einem sehr tollen Ensemble, was eine 60-minütige genderaufbrechende Performance mit vielen Wechseln und eine große Kostümparty gemacht hat für Menschen ab 5 Jahren. Und was so besonders schön war, war, dass man gemerkt hat, dass ich war in einer Schulvorstellung da mit vielen Kindern, dass die erstmal mit einem Schock reagiert haben auf das, was sie da sehen. Und es hat sich alles so ein bisschen gebündelt in einem Moment, wo ein, ich schätze mal, um die 50-jähriger männlich gelesener Schauspieler in dem Elsa-Kleid aus dem Film Frozen das Titellied gesungen hat.
Ich finde das jetzt auch nicht witzig. Das soll jetzt wirklich nicht witzig sein.
Und die Kinder und vor allem die Mädchen haben erstmal protestiert und dann haben sie es aber doch angenommen und gemerkt, okay, das funktioniert doch ganz gut. Und dann beim Rausgehen aus dem Theater habe ich gehört, wie ein paar Jungs gesagt haben, vielleicht trage ich auch mal so ein Kleid. Das hat mich sehr berührt und es war sehr schön.
Leon Wieferich über Entweder und, ein Kindertheaterstück über das Größerwerden in einer rosa-blauen Welt am Yes Stuttgart, seine geniale Stelle. Das war's von Rang 1 in dieser Woche. Unser Filmmagazin Vollbild steht schon in den Startlöchern. Viel Spaß dabei.